Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und heute zu Gast Rodion Baccum, Mitglied des NRW-Landtags. Und mit dem werde ich heute über Gesundheit sprechen. Hallo Rodion.
Hallo Axel, danke für die Einladung, freut mich.
Sehr, sehr gerne. Wir hatten hier, was mal draußen, glaube ich, gar nicht so mitbekommt, ein kleines Päuschen, weil ich krank war. Ja. Passt schon mal wunderbar zum heutigen Thema.
Ohne Gesundheit läuft nicht.
Genau. Also. Ich fange aber erstmal mit dir an. Du bist ja schon auch so ein Wunderkind, oder? Wenn man so deine Biografie anschaut, du bist nicht nur im Landtag, du bist Vorsitzender der Mülheimer SPD, aber... Und alle, die so ein bisschen wissen, wie das funktioniert, du bist auch noch Arzt mit einem Facharzt für Psychologie und Psychotherapie, oder?
Das ist korrekt. Also wenn das schon als Wunderkind bezeichnet wird, in der SPD vielleicht, ein kleines Wunder, das nehme ich natürlich immer wieder mal wahr, dass ich da als Exot gelte aus zahlreichen Gründen, aber so besonders finde ich mich gar nicht. Ich habe halt meinen Weg gemacht und bin jetzt hier und freue mich, mit dir über die Themen zu reden.
Ja, ich will mich auch gar nicht bei dir einschleimen, aber ich sag das ja auch aus berufenem Mund. Ich habe in meinem etwas längeren Leben als deinem mit Mitte 20 auch mal 3 Semester Medizin studiert und kann mich sehr wohl daran erinnern. Ich habe mit dem Studium gar keine Probleme gehabt, die waren alle sehr nett, aber ich weiß, dass man da schon eine bestimmte Disziplin braucht und auch eine Merkfähigkeit und ein Talent, das ich damals nicht hatte. Für mich war es gut, weil ich habe dann irgendwann festgestellt, ich bin vielleicht doch eher musisch, ich bin Fotograf und das bin ich dann auch Gott sei Dank noch geworden. Aber ich habe das immer so ein bisschen in Erinnerung, als wenn man so ein Medizinstudium durchsteht, das ist schon ein harter Kampf. Und da muss man schon besonders sein.
Will ich nicht widersprechen, das mag sein. Aber ich sag mal, bei mir, das war jetzt keine Alternative, das nicht zu tun, weil ich sag mal, ich bin mit meinen Eltern aus der Ukraine hier hingekommen. Insofern war auch Anspruch da, naja, wenn wir schon das Land verlassen oder in ein neues eingewandert sind, war schon so ein bisschen die Erwartungshaltung, mach was draus. Meine Eltern waren Bildung immer sehr wichtig. Mhm. Ich hatte vor allem eine Großmutter, die ein großes Vorbild für mich war, die war halt Ärztin der Sowjetunion, hat dort als Notfallärztin Urologin gearbeitet und deswegen war für mich eigentlich seit dem Kindergarten klar, ich möchte Arzt werden. Zwischenzeitlich dachte ich Tennisprofi, bis ich gemerkt habe, müsste mal ein paar Stunden mehr spielen, als ich das damals konnte, auch finanziell gesehen. Letztendlich ist das für mich immer ein Lebensziel gewesen und die Motivation hat mich natürlich getrieben, das dann auch zu schaffen, dass ich dann irgendwann mal Berufspolitiker werde. Das hätte ich bis vor kurzem auch gar nicht gedacht.
Ja, auch das ist was wir hier im Ruhrgebiet ja viel haben, so eine Aufsteigerfamilie, sage ich mal, eine Familie, die aus den, wir nennen es jetzt mal, wie auch immer, schwierigen Verhältnissen kommt, was auch immer, Auswanderungsverhältnisse, Arbeiterklasse, kleinen Verhältnissen, wie auch immer, und dann schon, und das frage ich jetzt, schon auch Druck auf der Generation lastet, die dann vielleicht das erste Abitur macht, bei dir war jetzt nicht der Fall, deine Oma war ja schon Ärztin, aber die dann eben auch das tun muss, was angeboten wird, oder?
Ich sage mal, auf dem Papier werden auch meine Eltern hier wahrscheinlich ohne Abitur geführt, obwohl Vater Journalist, Mutter Ingenieurin, aber hier mussten sie halt was anderes machen. Mittlerweile ist mein Vater Pfleger, meine Mutter hat immer als Arzthelferin gearbeitet, aber letztendlich, ich sag mal, positiv formuliert, ich bin ohne Starthilfe hier in Deutschland angekommen.
Ja.
Insofern, aber meine Eltern, meine Großeltern haben mir da immer auch einen Weg mitgegeben, vorgelebt auch, dass man auch hart drum ringen muss, dass einem nichts geschenkt wird. Mhm. Insofern glaube ich auch, und das war letztlich natürlich irgendwann der Grund, warum ich mit 18 in die SPD eingetreten bin, dass ich schon überzeugt bin, dass politische Entscheidungen mir diesen Weg überhaupt erst möglich gemacht haben, auch wenn es vielleicht statistisch gesehen, ich meine, als Berufspolitiker weiß ich, es hängt von der Postleitzahl ab, wo man am Ende landet in den meisten Fällen, aber dass ich der SPD viel zu verdanken habe, hat letztendlich auch mein politisches Engagement natürlich geprägt. Insofern will ich es nicht kleinreden, aber das Medizinstudium hat mir viel Spaß gemacht. Insofern rückwirkend, natürlich war es schwer oder auch mal schwere Zeiten, weil gleichzeitig war ich auch im Stadtrat in Mülheim, hat so ein politisches Engagement, hat sich sozusagen aufgebaut, hat natürlich familiäre, private Verpflichtungen und zumindest versucht noch eine Zeit lang auch andere Hobbys wie Sport irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja. Also war sicherlich nichts, kein Spaziergang, aber so rückwirkend betrachtet würde ich sagen, es fiel mir leicht. Aber wenn ich heute zum Beispiel meine Schwester sehe, die Architektur in Bochum studiert, die teilweise nachts in der Uni ist, muss ich sagen, ist auch ein sehr, sehr hartes Studium. Also ich war nicht nachts in der Uni, muss ich gestehen. Ja. Insofern hat, glaube ich, jeder Bildungsweg, jeder Arbeitsweg auch seine Besonderheiten, vor allem auch seine Daseinsberechtigung und Würde. Dass ich jetzt Arzt bin, klar, ich weiß, das ist ein Beruf mit einem hohen Status. Ich werde ja oft gefragt, warum bist du sozusagen vom beliebtesten Beruf in den unbeliebtesten gegangen? Kommen wir vielleicht gleich zu. Aber letztendlich, wenn du ein Ziel im Leben hast, und das hatte ich an der Stelle, das kann ich auch nur allen jungen Menschen da draußen sagen, wenn ihr mich auch im Landtag besuchen, wenn ihr ein Ziel habt, will ich zumindest dafür arbeiten, dass politisch die Rahmenbedingungen so seht, dass ihr das schaffen könnt, auch aus eigener Kraft.
Du hast ja gerade die Verbindung schon hergestellt, nach der ich gefragt hätte, wenn du es nicht getan hättest, nämlich auch zur SPD. Mhm. Ich glaube, in deiner und auch meiner Generation, ich sage jetzt mal, da liegt ungefähr eine Generation schon zwischen, du bist deutlich jünger als ich. Da ist natürlich auch so ein bisschen Wiedergutmachen. Wir haben eine Chance bekommen und jetzt sich politisch engagieren, ich weiß nicht, wie du siehst, ist auch ein bisschen zurückgeben von dem, was man selber bekommen hat.
Auf jeden Fall. Also ich erstmal vielleicht vorweg, du bist der Jahrgang meines Vaters, ne? Habe ich mal vorher geguckt, um dich mal ein bisschen zu entlasten. So viele Generationen liegen gar nicht dazwischen.
Aber immerhin.
Immerhin, absolut. Passt, ja, insofern alles gut. Und nee, aber schon das Gefühl, und das sage ich auch öffentlich, das kann man, glaube ich, bei mir auch in der Biografie nachlesen. Ich bin unfassbar dankbar, mit meiner Familie die Chance gehabt zu haben, hier in dieses Land einwandern zu dürfen. Und natürlich begründe ich auch meine Motivation, mein politisches Engagement auch damit, dass ich etwas zurückgeben will. Natürlich profitiere ich auch selber erstmal als Abgeordneter. Ich habe einen Job, der mir Spaß macht. Der ist auch sicherlich gut bezahlt. Davon kann man gut leben. Aber am Ende des Tages, ich meine, wir kriegen jetzt die Debatten, die Krisen mit. Wir haben gerade auch echt viele Gründe, auch unzufrieden vielleicht mit unserer eigenen Partei, mit unseren eigenen Leuten zu sein. Aber am Ende des Tages würde es mir nicht im Leben einfallen, sozusagen der SPD den Rücken zu kehren, nicht nur jetzt aus eigenen beruflichen Existenzgründen, sondern am Ende des Tages überwiegt die Dankbarkeit dafür. Und so zum Beispiel ein Grund, warum ich bis heute, obwohl ich da jetzt mich nicht engagiere, aber auch Mitglied der jüdischen Gemeinde bin, weil ich weiß, aufgrund dieser Herkunft, aber auch aufgrund, ich sag mal, der Bestätigung, dass ich Nachkomme von Holocaust-Verfeuchten bin, durfte ich überhaupt einwandern. Und das haben schon meine Eltern mir mitgegeben, dass das nicht vom Himmel fällt, dass man dafür dankbar zu sein hat, und das prägt mich definitiv.
Nun kommen wir mal zu den unangenehmeren Seiten der Politik. Viele nehmen uns als Partei, aber nehmen überhaupt auch der Demokratie gar nicht mehr ab, dass wir was tun können. So viel Misstrauen und so viel Angst auch bei den Menschen, dass sie es irgendwie nicht schaffen, dass ihnen was weggenommen wird, dass schlimme Dinge passieren. Du bist ja Psychologe. Mir kommt es fast so ein bisschen an wie so eine, oder mir kommt es fast so ein bisschen vor wie so eine generalisierte Angststörung in der Gesellschaft, dass alle nur noch ihre Ängste austauschen und auch aus diesem Kreislauf gar nicht mehr rauskommen, auch nichts Gutes mehr sehen irgendwie. Ist das für dich auch so eine grundsätzliche Überlegung?
Also ich nehme das schon als Zeit, wann der große Ohnmacht herrscht, so würde ich es beschreiben. Dass viele Menschen einfach das Gefühl haben, es ist egal, was ich tue, es ist egal, wie viel ich tue, es bringt ja doch alles nichts am Ende des Tages. Und dann muss man schon sagen, das hängt dann sehr von der Persönlichkeit, von der Erziehung ab. Dann gibt es sicherlich Menschen, die auch mit einer gewissen positiven Grundstimmung sagen, aber ich nehme jetzt sozusagen mein Schicksal in die Hand und ich bin selbstwirksam, ich kann was dagegen tun, egal wie schwer es ist. Dann gibt es aber auch eben ganz viele Menschen, die sagen, es funktioniert nicht und jemand anders ist schuld. Es gibt beides und viele Grautöne dazwischen. Ich würde das, also auch das ist sozusagen Teil der heutigen Psychologie. Früher hat man ja viel von Massenpsychologie gesprochen. Das wurde aber zumindest in der Wissenschaft sehr von der Individualpsychologie abgelöst, dass am Ende auch jeder selbst wirksam sein kann. Ne? Ja. Also auch allein der Glaube daran, jeder Mensch kann selbst wirksam sein und muss sich nicht in der Gruppe verlieren. Aber ich will nicht sozusagen nicht ignorieren, dass es natürlich viele Menschen gibt, und in Abhängigkeit von ihrer Erziehung, von ihrer Prägung, die dann auch gut Deutsch, sage ich mal, auch einfach mitlaufen, sowohl in der guten als auch in der schlechten Stimmung. Das ist eben das Risiko, die Anfälligkeit auch unserer demokratischen Gesellschaft. Wir erleben das ja auch in anderen Teilen der Welt, ob das jetzt nun die USA ist oder Großbritannien, als sie für den Brexit gestimmt haben, dass sich natürlich Dominoeffekt ergeben kann, wo sich Menschen dann auch eben Ideen anschließen, die es aus unserer Sicht nicht so gut meinen mit den Menschen. Und Schuld haben natürlich immer die irgendwie unter einem sind. Ne? Also nach unten treten ist immer einfacher als mit den Mächtigen, den Großen, dem mit viel Geld aufzunehmen. Das ist so. Aber wir wären nicht Sozialdemokraten, wenn wir den anderen Weg gewählt hätten. Und dennoch, das kennt jeder von uns aus seinem Ortsverein, haben wir natürlich auch solche Menschen in unseren Reihen. Und das würde ich sagen, ist auch keine Minderheit. Ist auch nichts Verwerfliches zu sagen, ich erwarte von denen, die Entscheidungen treffen, dass sie auch eine gute Führung abgeben. Das darf sich auch ändern. Keiner von uns ist, also ich bin auch nicht so, dass ich jeden Tag sage, oh, heute ist ein super Tag, jetzt nehme ich mein Schicksal selbst in die Hand. Es gibt natürlich auch frustrierende Tage, ne, wo du vor die Wand läufst, das werdet ihr hier im Europaparlament auch kennen. Aber am Ende des Tages geht es auch politischer Führung darum, diese Kräfte, die in der Gesellschaft sind, die positiven Kräfte auch zu aktivieren. Und im Moment schaffen wir das nicht, das gehört so weit dazu.
Ja, was sind denn, es ist ja oft auch dieses Verlieren im Klein-Klein, das das Problem macht. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, du sagtest gerade, dass man individuell schon sich da rausarbeiten kann und es auch an einem individuell liegt. Nur da ist es ja relativ einfach, sich heute den Kick auf Social Media zu holen. Man setzt eine Nachricht ab und hat das Gefühl, man hat was getan und hat was bewirkt, was natürlich in Wirklichkeit gar nicht der Fall ist. Wo würdest du den Ansatz sehen, um mal wieder in das größere Denken zu kommen?
Also wenn ich da jetzt eine einfache Antwort auf diese Frage hätte, dann würde mich als Partei vielleicht ganz woanders. Nein, aber ich sag mal, es gibt so bestimmte Symptome in der Gesellschaft. Also jetzt vielleicht mal einen Fachbegriff einzuführen, die Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, Unwissenheit auszuhalten. Also ich sag mal, als Beispiel, wenn wir oben sozusagen im Himmel Spuren von Flugbewegungen sehen, dann sind die einfach da. Man muss sie nicht erklären, aber es gibt Menschen, die dann von Chemtrails reden, dass die Regierung uns alle und so weiter. Ihr kennt das alles, will ich gar nicht wiederholen. Oder ein bisschen zu fragen, was an 9/11 passiert ist, aber auch im Kleinen. Ein ehemaliger Chefarzt von mir hat immer so erklärt, naja, wenn wir nach vielen Jahren unsere Lieblingshose wieder anziehen und sie kneift, dann gibt es natürlich eine Erklärung dafür, die ist halt kleiner geworden, die ist in der Wäsche eingelaufen. Ne? Also vielleicht, dass die Wahrheit daran liegt, dass wir vielleicht einen Umfang zugelegt haben, also ich persönlich auch, merke das auch durchaus häufiger, die kommt erst dann, wenn man, sagen wir mal, für sich ein gesundes Gleichgewicht hat, so will ich es formulieren. Und wenn wir in der Gesellschaft von außen Krisen haben und B gleichzeitig hier in diesem Land auch wirtschaftlich gerade nicht so gut läuft, dann werden Menschen auch anfällig dafür, bestimmte Phänomene, wie auch immer, in der Gesellschaft einfach nicht mehr ertragen zu können, entwickeln ihre eigenen Erklärungsmodelle. Ja? Mhm. Das ist zumindest jetzt im komplizierten Ausdruck das, wo Extremisten, egal ob links und rechts, aber natürlich gerade die Rechtsextremisten der heutigen Zeit, einfach ansetzen. Und das muss man schon zugestehen, ob jetzt früher bei der NSDAP oder selbst ins Mittelalter zurückgeschaut, die Populisten und Extremisten können immer mit neuen Medien besser umgehen als die etabliert gerade zumindest in der Regierungsverantwortung sind. Und das erleben wir jetzt gerade auch. Da ziehen wir sicherlich nach. So ein Podcast ist auch ein kleines Mosaiksteinchen dessen. Aber wenn wir ehrlich sind, machen die das teilweise länger und besser. Und da erstmal aufzuholen, das dauert. Und gleichzeitig, und das ist ja das beste Rezept eigentlich gegen diese Tendenzen, ist es, gute Regierungsarbeit zu machen. Mhm. Wohl wissen, dass wir nicht alles allein in Deutschland schaffen, aber doch eine starke Stimme haben.
Ja, jetzt habe ich das Ganze so metaphorisch aufgezogen und habe quasi mit so einem allgemeinen Vergleich angefangen. Aber du bist ja auch wirklich Gesundheitsexperte, schon von Berufswegen, der das eben auch in der Politik quasi auch, praktisch umsetzen kann, dann letzten Endes und Veränderungen versucht zu bewirken. Wie schaut's in der Praxis aus bei dem Einzelnen? Weil was wir jetzt besprochen haben, ist natürlich die allgemeine gesellschaftliche Tendenz, aber der Einzelne sitzt ja da auch mit seinen Ängsten, findet vielleicht gar nicht mehr den Hausarzt, der ihm zuhört oder den Psychologen, mit dem man ein Gespräch führen müsste.
Das ist natürlich ein Vorteil, das System von innen zu kennen. Ne? Also das merke ich natürlich im Landtag, ich bin einer von zwei Ärzten und der andere ist der Vorsitzende der AfD. Und du kannst dir vorstellen, dass wir grundlegend verschiedene Ansichten haben, auch in der Rhetorik unterschiedlich sind. Und vom ersten Tag an im Landtag wurde mir damals vom Vorsitzenden Thomas Kutschaty gesagt, wenn der spricht, gehst du auch raus und sprichst. So, zu mir als Neuling. Das muss man dazu sagen, auch wenn der Vorsitzende der AfD ist und auch eine Legislaturperiode schon länger auf dem Buckel hat, ist er auch nur 2-3 Jahre älter als ich, also immer noch ein junger Mann, aber trotzdem auch in der politischen Debatte sehr herausfordernd, weil der eben kein Björn Höcke ist, sondern auch versucht, sich gemäßigt zu äußern. Und das sind, glaube ich, eher die Gefährlichen, weil sie natürlich durch so eine Rhetorik nicht, Impfung ist grundsätzlich schlecht, aber du musst dir selber überlegen, ob du dich diesen Risiken aussetzt. So auf eine kluge Art und Weise noch viel mehr Ängste erzeugt bei Menschen und viel mehr sozusagen ausnutzt, dass Menschen Orientierung brauchen und das Gegenteil dessen tun. So, und wenn ich dann jetzt sage, in der politischen Debatte tatsächlich, ich könnte jetzt, das ist jetzt für den Podcast gar nicht wichtig, aber ich könnte schon zeigen, wo ich auch selbst wirksam trotz Opposition war, Anträge geschrieben habe, die später die Regierung übernommen hat oder auch nicht. Aber am Ende geht es schon darum, gibt ja nun mal einfach viele Menschen mit konkreten Anliegen oder auch manchmal keinen konkreten Anliegen, sondern einfach nur Sorgen. Ich habe, sag mal, so eine Reihe von Brieffreundschaften, nenne ich das, die finden über WhatsApp statt. Ja, ist jetzt kein klassischer Brief, wo die Menschen mir sagen, wir wählen AfD, aber bei der letzten Wahl haben sie mir die Erststimme gegeben mit der einfachen Begründung, sie hören uns wenigstens zu oder sie antworten mal. Damit will ich zum Ausdruck bringen, ich würde nicht mit Nazis oder Extremisten schreiben. Das kann ich sehr gut differenzieren, aber es gibt so viele Menschen, die in dieser Zeit mit konkreten Alltagssorgen, ja, der Bus fährt nicht, wie komme ich aber von A nach B, ob jetzt nur zur Arbeit oder vielleicht um meine Mutter im Seniorenheim noch zu besuchen oder selber vielleicht eine Behinderung, eine Erkrankung hat, die mich da hemmt, wie überstehe ich den Tag, weil ich am Monatsende nicht genug habe, um vielleicht noch zu Netto zu gehen, das sind ja alles alltägliche Geschichten, die ich jetzt auch sozusagen, ich nenne es jetzt mal aus meinen Brieffreundschaften habe, das sind einfach Menschen, die Sorgen haben und zwar völlig berechtigte, nachvollziehbare Sorgen, die wir teilweise auch selber aus unserem Familienumfeld kennen und wenn die haben ja mal, das ist zwar eine Binse, aber das Gefühl dann, es hört einfach keiner mehr zu. Und das ist, glaube ich, etwas, kann ich jetzt auch noch aus Geschichtsbüchern, weiß ich das, aber das konnte die SPD vor allem im Ruhrgebiet oder darüber hinaus mal sehr gut zuzuhören, auch Dinge auch einfach aufzugreifen. Ich habe schon den Eindruck, viele Menschen erwarten gar nicht, dass du morgen die Lösung hast oder denen versprichst, ich mache das, aber alleine die zu respektieren und ernst zu nehmen, gerade hier im Ruhrgebiet, wo wir nochmal ganz andere Herausforderungen haben, das ist die Grundlage, glaube ich, dafür, dass Menschen auch am Ende trotz Krisen, trotz Sorgen, den Licht am Ende des Tunnels sehen und es nicht der Rand nahe zu, um jetzt so ein Psychiaterbeispiel zu nehmen. Also schon Hoffnung zu geben, indem man erstmal zuhört. Und das ist ja ehrlicherweise, ich weiß, der Vergleich mag hinken, aber das, was ich beruflich vorher gemacht habe, es war ja nicht bei der Begrüßung schon zu sagen, Sie haben das und Sie kriegen das Medikament oder jetzt so und so viele Stunden Gesprächszeit. Das Erste war es einfach, dass jemand da ist, der unterstützt, wo die Menschen wissen, wenn es mir gerade schlecht geht und ich Druck habe, dann kann ich mal eben zum Stationsarzt oder zur Pflegekraft gehen. Und das haben viele in ihrem Umfeld nicht. Es muss gar keine Fachkraft sein, aber jemand, der es auch aushält, dass jemand Sorgen und Nöte hat, wo man ja selber welche hat im Alltag, das sind ja auch nur alle Menschen. Das ist, glaube ich, eine große Grundlage dafür. Das nehme ich, wie gesagt, im Privaten, im Persönlichen wahr, was du beschreibst. Und das zieht sich natürlich auf ein großes politisches Feld dann auch weiter. Ne?
Ja, ich glaube, ein zusätzlicher Aspekt ist auch, wir haben ja eben auch über deine Ausbildung gesprochen und ich habe es auch so ein bisschen hervorgehoben, und du hast auch Medizin studiert. Wenn ich mich heute so umschaue, wir leben ja schon in einer harten Leistungsgesellschaft, die uns dann auf Social Media auch noch immer präsentiert, dass wir alle schön sein müssen, schlank sein müssen, Geld verdienen müssen, dreimal im Jahr Urlaub machen müssen, immer ein neues Auto fahren müssen. Ich will sagen, die Anforderungen an junge Menschen, aber vielleicht auch, und jetzt sage ich nochmal Generation, auch an meine Generation, die noch nicht in der Rente ist, sondern so mitten im Arbeitsleben steht, sind auch extrem hoch geworden oder scheinen zumindest extrem. Und man hat schnell das Gefühl, dass man sich verliert oder keine Hilfe mehr bekommt. Um beim Gesundheitsthema zu bleiben, man kriegt kaum noch einen Arzttermin, wenn man einen braucht. Aber auch in allen anderen Behördenfragen, man will irgendwas, vielleicht will man sich sogar selbstständig machen und es werden einem eher Steine in den Weg gelegt. Man will ein Häuschen bauen, abgesehen, dass es sehr teuer geworden ist, ist es auch immer schwieriger geworden, alle Genehmigungen zu bekommen. Es scheint nicht mehr so reibungslos zu laufen. Und ich glaube, das fällt uns auch allen irgendwie so auf die Füße, oder?
Ich gebe dir insofern recht, als dass du wunderbar so diese Gefühlsfarbe ja ansprichst, die gerade in der Gesellschaft, aber auch in unserem Umfeld, auch hier im Ruhrgebiet, einfach da ist. Und das muss man akzeptieren. Jetzt könnte ich dir ein Feuerwerk der Fakten rüberbringen, warum in den letzten Jahren, Jahrzehnten die Löhne gestiegen sind, sich die Arbeitsverhältnisse gebessert haben, warum auch Gesundheit in der Bevölkerung und am Arbeitsplatz sich verbessert haben. Und es wird nichts an deinem Gefühl ändern. Und das haben ja die Leute ja auch sozusagen im Gefühl. Und warum das so ist, kann ich jetzt nur versuchen. Ich weiß es am Ende des Tages auch nicht. Ich kann versuchen, das aufzugreifen, zumindest auch in dem, was ich bewusst in meinem ja jetzt 35-jährigen Leben wahrgenommen habe, nehme ich das schon auch für mich wahr, dass die Zeit schon sehr viel bedrückter geworden ist, mindestens seit, also was ich bewusst wahrgenommen habe, war Finanzkrise, ne? 2009, 2010. Und dann hat man das gerade so überstanden und schon kam die Geflüchtetenkrise oder Migrationskrise aufgrund von Kriegen im Ausland. Ja, also sagen wir kennen zwar den strukturellen Satz, irgendwie Deutschland wird am Hindukusch verteidigt, wenn wir ehrlich sind, hat ja das keiner von uns gefühlt. So, das war ganz weit weg und ich sag mal, Syrien ist auch noch weit weg, aber dann standen die Menschen plötzlich hier und jetzt kommen auch noch die Menschen aus der Ukraine verdammt nah, also quasi nur zwei Stunden Flugentfernung von Berlin aus gesehen. Und dann, wenn das so haupt vielleicht überstanden ist oder gerade so das Gefühl da ist, wir haben es im Griff, dann kommt Corona, die Pandemie. Und Pandemie vielleicht gerade überstanden auch nicht. Und dann erzählen die uns was von Klima- und Artenkrise, die ja eigentlich noch viel schlimmer ist, sage ich auch aus ärztlicher Perspektive, die auch nicht so greifbar ist. Weil ob jetzt die 130. Ameisenart ausstirbt oder nicht, wird dein und mein Leben nicht unmittelbar betreffen. Irgendwann aber schon. Und das den Menschen auch deutlich zu machen, in einer Zeit, wo die mit sich selbst beschäftigt sind, viel im Alltag, ist überhaupt nicht möglich. Also was ich damit sagen will, ist, das ist wie eine wiederkehrende Depression, ist vielleicht in so einem Bild zu sagen. Ja, du hast gerade irgendwie du hast gerade irgendwie eine schwierige Zeit überstanden und schon kommt der nächste Nackenschlag, ne, oder tritt in die Magengrube. So fühlt sich das einfach aktuell an. Und da einfach resilient, also widerstandsfähig zu sein und zu sagen, mich interessieren die Krisen nicht, ich bin trotzdem stark und mach das, da muss man auch zugestehen, das kann nicht jeder. Es ist auch nicht zwingend ein etwas, was jeder können muss. Es kann ja nicht nur Menschen geben, die glücklich und wie ein Schaf auf der Wiese rumlaufen. Nein, wir haben natürlich täglich Probleme, das darf man nicht kleinreden. Und ich will nur sagen, vermutlich kann auch keine Regierung dieser Welt dieses Gefühl mit der noch besten Regierungsfähigkeit unmittelbar ändern. Das wäre utopisch, ja. Und dennoch sind wir in einer Situation, also ich meine, seitdem ich in der SPD bin, da sind jetzt ja nun auch 17 Jahre oder fast 18 Jahre, war die Partei immer in der Krise. So, immer war es irgendwie schwierig, meistens haben wir mitregiert.
Die Jahre davor auch.
Also die Jahre, wollte gerade sagen, erzählen mir ja dann auch die Älteren. Aber was ich zum Ausdruck bringe, was ich aber trotzdem wahrgenommen habe in der Zeit, es gab ja trotzdem Wellenbewegungen. Wie oft hat man uns totgesagt, jetzt aktuell ja auch. Und überhaupt die Sozialdemokratie in Europa und weltweit. So, und gestern hat es die Sozialdemokratie in Malta, gebe ich zu, ein kleines Land, aber mal wieder eine absolute Mehrheit geholt. Das heißt, es liegt ja nicht an der sozialdemokratischen Idee, ob sie gerade in dieser Zeit wirkt oder nicht, sondern schon in der Frage, welche Menschen hat man vor Ort, wie kommunizieren sie und gehen wir auch mit breiten Schultern nach draußen, mit einem gewissen Stolz und sagen, wir haben eine Idee, es wird nicht einfach, liebe Leute, aber zusammen schaffen wir das. Oder geben uns denjenigen, die sagen, wir schaffen es nicht und es ist eh alles verloren.
Aber genau das, was du gerade getan hast, ist ja, glaube ich, ein Weg, der da rausführen kann. Denn die sozialdemokratische Idee, die bleibt die beste Idee. Also es gibt wenig, wovon ich so überzeugt bin, wie von der Sozialdemokratie. So, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist das, was uns weiterbringt. Solidarität.
Ja.
So, und die findet man letzten Endes unideologisch nur bei uns. So. Und die wird auch nicht aussterben. Wir sind im Moment, stehen gerade in den Umfragen nicht gut da, da machen wir uns nichts vor. Aber das, was du gerade getan hast, ich glaube, das ist ja ein Weg daraus. Du hast ganz am Anfang nämlich gesagt, und ich könnte dir jetzt Fakten um die Ohren hauen, dass es uns ja eigentlich allen gut geht.
Bringt nichts.
Aber nutzt ja nichts. Nee, die Leute fühlen sich schlecht. Und manchmal bin ich auch ein bisschen verzweifelt. Also ist dann, denke ich auch, ja gut, und das sage ich jetzt mal auch, wenn ich jetzt, ich stecke jetzt gern mal die Prügel hier für alle ein. Ja. Manchmal denke ich auch, so schlecht geht's euch auch nicht. Also kommt mal, Leute. So, ihr habt alle, die meisten kaufen sich ja doch irgendwie ein neues Auto und ihr habt alle genug zu essen und zu trinken. Da gab es schlechtere Zeiten.
Ja, so. Aber der Punkt ist, dass man sich ändern muss oder sollte, aufgrund bestimmter neuer Dinge in Gesellschaft. Dass nicht jeder will, ist doch klar. Also wer von uns möchte sich plötzlich, um das Beispiel zu nennen, größere Jeans kaufen, ist ja doof. Wird man sich ja eingestehen, dass die alte einfach nicht mehr passt, weil man selbst schuld ist.
Mir gehen auch langsam die Nummern aus. Das ist
das mag Problem. Jetzt ein bisschen lustig klingen, aber das kann man ja auf alle Lebenslagen übertragen. Ja. Das ist einfach so.
Ja, das ist tatsächlich so. Also sich zu ändern ist schwierig und vielleicht das Gefühl zu haben, dass einem dabei nicht so richtig geholfen wird und immer wieder Krisen kommen. Ich verstehe das.
Ja, und so. Das Gefühl ist ja, Änderung bedeutet, also zumindest mein Gefühl, Änderung bedeutet automatisch, dass es schlechter wird. Und das ist es ja eigentlich nicht. Du musst dem Menschen oder zumindest versuchen zu begründen, warum Änderung auch gut sein kann. Ich sag mal ein anderes Beispiel, was ich sehr gut finde, was ein Kollege im Landtag, der René Schneider, ja auch aus dem Ruhrgebiet immer sagt, du überzeugst die Leute nicht davon, E-Auto zu fahren, weil es weniger Abgase produziert, weniger CO2 und so weiter. Aber wenn du sagst, ey, die Beschleunigung ist verdammt geil, du fährst damit viel schneller,
ja,
dann blitzen plötzlich die Augen auch von jungen Männern, die sich ein tolles Sportauto oder ähnliches vorstellen, weil die noch nie im E-Auto saßen und gar nicht wissen, wie das da ist. Aber Hauptsache, man diskutiert das erstmal kaputt, weil man es auf TikTok gehört hat.
Ja.
Und das ist aber eine Herangehensweise zu überlegen, und das tue ich auch, wenn ich Reden halte, wenn ich argumentiere, wie überrasche ich die Menschen? So, ich sag mal, Thema seelische Gesundheit nochmal ist ja etwas Igitt, ne? Will man gar nicht drüber reden, Psyche und so weiter, ne? Deswegen sage ich auch seelische Gesundheit, weil die Leute gar nicht verstehen, dass es sich um Psychiatrie handelt, ne? Wenn ich Psychiatrie sage, hören die weg. Aber jeder Zweite hat im Laufe seines Lebens eine seelische Erkrankung. Das heißt, alle anderen sind als Angehörige, Familie betroffen. Und wenn du den Leuten das sagst, dann fangen die zumindest drüber nachzudenken, ob es nicht doch ein wichtiges Thema ist, weil es sind nicht die anderen, es sind nicht die paar, die irgendwo vielleicht mal auf einer geschlossenen Station sind, weil die sich selbst oder andere umbringen wollen. Nein, es betrifft jeden von uns in der Gesellschaft. Ja. Aber das spüren die erst dann, wenn sie tatsächlich betroffen sind und dann aber hoffentlich wissen, an wen sie sich wenden können. Dafür arbeite ich.
Ich will einen Satz noch zum Ruhrgebiet sagen.
Stimmt, deswegen sind wir ja hier.
Auch. Ja. Weil das, was du da gerade beschreibst, nämlich sich gegenseitig auch wirklich zu verstehen, Kumpel sein, und jetzt meine ich nicht mehr den Bergarbeiterkumpel, sondern wie wir hier Kumpel sind, wie wir hier miteinander umgehen, wo unsere Partei auch ein gutes Beispiel ist. Wir gehen sehr gut miteinander um, menschlich gut miteinander um. Ich glaube, das ist ja schon auch etwas, was die Resilienz stärken kann und was eine Gemeinschaft, in der man sich aufgehoben fühlen kann, ein Gemeinschaftsgefühl, auch eine gemischte Gesellschaft, in der man sich trotzdem eben wohl und aufgehoben fühlen kann, und in der man eben auch seine psychischen Probleme, die wir nämlich alle haben, so, und unsere Unterschiede eben auch ausleben kann, ohne Vorwürfe, ohne in diesen Leistungszwang zu kommen. Ich glaube, es ist ja gerade das Ruhrgebiet, könnte da ja, und ist vielleicht auch, ich will es gar nicht in Konjunktiv bringen, ist da ja auch ein Vorbild. So,
deswegen liebe ich das Ruhrgebiet so und sage ganz klar, das ist hier meine Heimat. Es gibt zum Beispiel, das spricht mich sehr an, wunderbare Untersuchungen, auch Schriftsätze zum Beispiel von der Brosch-Stiftung, die hier auch in Essen ansässig ist, die zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Sozialwissenschaftler Professor Heinz aus Bochum festgestellt haben, was unterscheidet die Menschen hier im Ruhrgebiet von anderen Regionen? Erstmal die überraschende Erkenntnis, gar nicht so viel. Wir sind gar nicht so viel speziell wie andere. Aber was zum Beispiel hier sehr typisch ist, ein Satz, den viele Ruhris zustimmen, hier kann ich sein, wie ich will.
Ja.
So, während es aus Spaß gesagt in Baden-Württemberg der Nachbar guckt, wie hoch dein Gras ist oder nicht. Wobei, sagen muss, mein Nachbar achtet auch sehr drauf, aber der ist Genosse, der darf das. Aber trotzdem, am Ende des Tages fragst du dich hier im Ruhrgebiet nicht, wo kommst du her, sondern wo willst du hin? Und wenn du fragst, wo du herkommst, dann eigentlich aus Interesse. So habe ich das immer wahrgenommen. Ja? Also ich wurde nie, ich hatte überraschenderweise, aber die ganzen Berichte über Ausländerfeindlichkeit oder speziell auch Judenfeindlichkeit, muss ich sagen, waren bei mir sehr gering ausgeprägt. Ich habe mich immer angenommen gefühlt und positive Erfahrungen gemacht. Ich will nicht absprechen, dass andere Erfahrungen machen. Und dennoch ist das so ein bisschen der Geist dieses Ruhrgebietes. Und vor allem, das unterscheidet, glaube ich, das Ruhrgebiet von vielen anderen Regionen. Wenn du hier hinziehst, dann werden die meisten dich sehr positiv aufnehmen und dich nicht als komisch oder anders betrachten, sondern das gehört hier dazu. Und vielleicht ein Scherz zu sagen, auch weil wir gerade auch beim Regionalverband Ruhr sind und Garel Dün als Direktor auch vor ein paar Tagen bei uns in Mühlheim auf dem Empfang war. Wenn ein Ostfriese es schafft, Chef des Ruhrgebiets zu werden, dann ist das der beste Beweis, dass hier alles möglich ist.
Ja, das hast du schön gesagt. Das ist wahr. Und er sieht ja auch wirklich sehr hanseatisch aus. Also jetzt müssen wir fast ein Foto von ihm einblenden, weil mit seinen schlohweißen Haaren und so. Das ist
und trotzdem fällt er nicht auf, behaupte
ich. Nein, das stimmt. Ich finde das den psychologischen Aspekt tatsächlich sehr, sehr spannend. Und für mich ist so ein Thema, das kriegen wir jetzt aber heute nicht mehr unter, Neurodiversität. Ist ja im Moment auch mehr in aller Munde, auch bei den Fachleuten als je zuvor. Und ist ja auch dieses Menschen, die eine andere Art haben zu leben. Ich fasse es mal so zu sagen. Eben vielleicht auch dem Leistungsgedanken anders entsprechen als neurotypische Menschen.
Ich versuche es mal in ein, zwei Sätzen aufzugreifen, weil ich weiß, unsere Zeit läuft langsam ab, aber ich sag's mal so, ja, ich rede hier auch mal flapsig auch Ruhrgebietsdeutsch. Also ich werde oft gefragt, gerade bei schwierigen Menschen, auch im Landtag oder so, dann fragen mich die Kollegen, was sagst du zu dem und dem da, was hat der für eine Diagnose? Mhm. Und ich sage als Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie, ganz ehrlich, du kannst nicht für alles eine Diagnose geben, manche sind einfach Arschlöcher. Aber andere sind auch einfach nett oder anders und das ist nicht schlimm, das kann und muss man nicht werten, weil ich zum Ausdruck bringen will. Man erwartet ja von uns Ärzten, dass wir sofort immer alles in eine Schublade packen. Und gerade in meinem Fachgebiet, ich hatte sehr gute Lehrer, haben wir gelernt, nicht sofort zu urteilen. Alles Mögliche vom körperlichen Erkrankungen auszuschließen, bevor man irgendwann zur Wertung kommt. Okay, es könnte etwas Seelisches sein, aber in den meisten Fällen, also es gibt auch Diagnosen, Borderline ist zum Beispiel, wo im Namen drinsteckt, dass es eine Grenzerkrankung ist. Also es gibt genug Leute, die sagen, es ist keine Erkrankung, eben Borderline hart an der Grenze. Ja. Und was du ansprichst mit Neurodivers, das betrifft auch viele Menschen aus dem Autismus-Spektrum-Bereich oder ähnliches, wo einfach auch in der Fachwelt diskutiert wird, ist das eine Erkrankung oder ist das im Rahmen eines normalen Spektrums, was eine Gesellschaft dulden kann und dulden muss. Ich sage mal als Beispiel, es gab ja auch früher Diagnosen, ne? Homosexuell oder sexuelle Deviation, also Abweichung von Normen, die ja heute auch, wo wir heute gesellschaftlich anders stehen, Gott sei Dank. Ja. Und da entwickelt sich auch mein Fachgebiet weiter, da entwickelt sich die Gesellschaft weiter. Also deswegen zurück zum Kern, man muss nicht jedem eine Diagnose geben, manche sind einfach wie sie sind, sowohl gut als auch schlecht.
Und damit sind wir wieder beim Ruhrgebiet, weil ich glaube, das ist genau das oder ist ein gutes Rezept, wie wir hier zusammenleben.
Das ist so.
Und jetzt merkt man schon, dass ich ein bisschen schneller rede, weil die Lea, der ich ganz, ganz herzlich überhaupt auch danken möchte, dürfen wir auch nicht vergessen, für die wunderbare technische Betreuung heute und die wird das auch alles schick zusammenschneiden. Also danke dafür, die hat mir eben schon ein Schildchen hochgehalten, dass wir bei 25 Minuten waren.
Das passiert, wenn ihr mich einladet.
Das sage ich jetzt schon so oft auch bei anderen, aber wir müssen mal zweite Runden machen. Wir müssen, weil solche Themen muss man auch noch mal ein bisschen vertiefen.
Gerne.
Also bist auch gerne wiedergesehen. War es ein spannender Gesprächspartner.
Danke dir herzlich, Axel. Und das Schöne oder vielleicht das Traurige ist, die Themen gehen ja nicht aus. Die Krisen leider auch nicht.
Das stimmt.
Und deswegen wird es viel anders geben, auch darüber zu reden.
Und das werden wir tun. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.